Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Ich bin Timo Grampes und er fragt sich, ist das die Rolle ihres Lebens? Theresa May, die britische Premierministerin, ist wieder zum Maybot geworden. Auf dem Parteitag der Konservativen, der Tories, kam sie zu ABBA auf die Bühne spaziert bzw. getanzt. Der Tanz der Premierministerin zeichnet sich dabei durch auffällige, roboterhaft anmutende Ungelenkheit aus. Der Oberkörper statisch wie vom Unterkörper abgetrennt mit ruckelnden Arm- und Drehbewegungen.
Thank you very much for that warm welcome.
Über den Maybot spreche ich mit unserem Korrespondenten in London, mit Friedbert Meurer. Hallo Friedbert.
Ja, hallo Timo.
Was war das denn für ein Auftritt?
Ein Auftritt, mit dem niemand gerechnet hatte. Wir dachten alle, jetzt kommt eine ganz, ganz wichtige Rede. Es war natürlich auch eine ganz wichtige Rede. Aber mit diesem Anfang, mit der Musik, und dann wackelte sie auf die Bühne. Jeder im Saal hat sofort gewusst, was jetzt hier genau passiert, dass sie sich selber auf den Arm nehmen will. Sie war vor ein paar Wochen in Kenia gewesen zu einem Besuch und da hat sie zur Musik einer Militärkapelle schon einmal so roboterhaft getanzt, wurde durch den Kakao gezogen, durch die sozialen Medien, die Zeitung. Sie wollte sich selbst auf die Schippe nehmen, indem sie wie ein Maybot, wie ein Roboter mit steifen, ungelenken Armbewegungen dann zum Pult gegangen ist.
Also ich fand das ja ganz sympathisch. Sprich, bei mir ist die Rechnung aufgegangen.
Die Rechnung ist auch aufgegangen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe gedacht, den PR-Berater muss man sofort feuern. Ich habe es peinlich gefunden. Aber ich muss sagen, ich liege falsch. Das ist meine persönliche Einschätzung, meine deutsche Einstellung, sage ich auch schon mal dazu. Die Zeitungen sind hier begeistert. Alle bringen das Foto auf Seite 1, wie sie wackelt. Und gerade hat mir ein Freund zugemailt, die Google Trends. Platz 1 der Google Trends hier in Großbritannien, Dancing Queen. Platz 2, Dancing Queen Lyrics. Platz 3, May Conference Speech. Also das war ein totaler Erfolg, das ist angekommen.
Wobei in diesem Fall hat sie sich ja bewusst dafür entschieden, offensichtlich sich selbst auf die Schippe zu nehmen, vielleicht sogar ihr Image aufzuwerten. Beim erstmaligen Auftritt, das hast du ja erzählt, des Maybots, da war das was anderes, da war das Spott und Hohn und unfreiwillig. Jetzt ist der Maybot ja schon eine ganze Zeit lang präsent. John Grace vom Guardian hat inzwischen ein Buch rausgebracht, das heißt I, Maybot, The Rise and Fall, ich, der Maybot, Aufstieg und Fall, mit einer roboterhaften Karikatur von Theresa May auf dem Cover. Wie populär ist denn eigentlich der Maybot inzwischen?
Also, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig populär. Der Begriff selbst ist populär, aber Theresa May, sie wird nicht geliebt. Sie ist einfach zu hölzern. Deswegen hat sie ja diesen Spitznamen verpasst bekommen, Maybot, den alle oder doch viele eigentlich ziemlich passend finden. Wer geliebt wird, also mein Eindruck, oder was heißt mein Eindruck, das war so eindeutig zu sehen und zu hören, Boris Johnson, dieser Mann ist beliebt bei der Partei, ihm fliegen die Herzen zu, er liebt das Bad in der Menge, er liebt den Kontakt, während Theresa May nicht nur meiner Meinung nach eine Soziopathin ist, sie mag das überhaupt nicht. Ja, böses Wort. Ich glaube, das werden viele aber hier unterschreiben. Sie ist fleißig, sie wird respektiert. Sie hat zurzeit den schwierigsten Job, den man überhaupt haben kann. Aber von ihrem Typus her, sie ist nun einmal so. Sie ist verkrampft und sie ist ganz anders als Boris Johnson.
Aber für ihren aktuellen Maybot-Auftritt sind ihr die Herzen ihr zugeflogen. Damit hat sie Sympathien gewonnen. Und ich dachte mir, so einen selbstironischen Merkel-, Macron- oder Trump-Bot, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Typisch britisch das Ganze?
Finde ich definitiv ja. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass Angela Merkel das machen würde. Sie würde das auch niemals tun. In Deutschland würde man sich bis auf die Knochen damit blamieren. Aber hier in Großbritannien, in England, ist das ein bisschen anders. Wenn man hier eine Rede hält, bei welcher Gelegenheit auch immer, man tut wirklich gut daran und die Briten können tolle Reden halten, sich selbst auf den Arm zu nehmen. Selbst zu sagen, ich bin ja der Dümmste überhaupt und das mache ich falsch. Wer sich erniedrigt, wird erhöht. Das ist so ein bisschen das Kalkül dabei. Sich dumm stellen, Boris Johnson stottert, wenn er rede, er fährt sich durch die Haare. Das ist eine Masche. Er will sich dumm stellen, dabei ist der Mann hochintelligent, genauso wie auch Theresa May. Und deswegen, das funktioniert hier in England, wenn man sich selbst als May-Bot eigentlich nach unserem Verständnis der Lächerlichkeit preisgibt, hat sie sich damit absolut als souverän, cool und britisch gezeigt.
Friedbert Meurer war das über den May-Bot. Ich danke dir.
Dankeschön.
Sie nennen sich Pichadores und sie bearbeiten mit Pinsel und Farbe die 20 Millionen Metropole Sao Paulo an Stellen, an die niemand kommt. Es ist die farbige Revolte einer benachteiligten Jugend, einer Jugend, die in Brasilien mit und in Gewalt aufwächst.
Sie haben einen Film-O-Ton gehört, den einzig deutschsprachigen aus dem Dokumentarfilm Pichadores. Der erzählt außergewöhnlich sensibel von vier Sprayern aus den Favelas in Sao Paulo, von ihrer Leidenschaft für Sprayen, von dem, was Sprayen für sie bedeutet, frei sein, sichtbar sein. Ich kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben. Die Wände in den Städten sind meine Bücher, das sagt einer von ihnen, Ricardo. 3 Jahre hat der Regisseur ihn und die anderen begleitet. Pichadores ist jetzt auch in Deutschland zu sehen und das liegt an Tom Urban vom Kinoprojekt Rotzfrech Cinema. Tom Urban ist Hip-Hop-Fan und hat ein Faible für Graffiti und er geht mit dem Film auf eine bundesweite Tour. Tag, Herr Urban.
Einen schönen guten Tag.
Warum? Was begeistert Sie an diesem Film?
Sie haben das ja schon ganz nett formuliert, weil es einfach ein sehr sensibler Blick auf eine Szene ist, die hier kaum bekannt ist und der auch von seiner Ästhetik her, finde ich, einmalig ist. Nicht nur, weil er schwarz-weiß funktioniert, sondern weil er auch sehr tief reinblickt und nicht nur auf Graffiti schaut, sondern versucht, das Phänomen in dem Leben der einzelnen Leute zu verorten und das quasi rauszuarbeiten, was das für die bedeutet.
Für mich war es der erste Dokumentarfilm, bei dem ich zwischendurch irgendwie gar nicht mehr sicher war, ob das nicht doch ein Spielfilm ist. Ja? Der Schnitt, die epischen Bilder, die große Nähe zu dem Protagonisten. Wie konnte all das entstehen? Was ist die Geschichte hinter diesem Film?
Also der Regisseur Amir, mit dem ich mittlerweile ziemlich eng bin und wir schreiben auch sehr viel miteinander, der ist irgendwann aus so einer Idee heraus, hatte sich einfach ein Ticket gebucht nach Sao Paulo, ohne dass er Portugiesisch konnte und ist rübergeflogen und wollte eigentlich ursprünglich eine Dokumentation über Trainsurfing machen und ist dann in diese Szene mehr oder weniger gerutscht und hat dann dort 3 Jahre gelebt mit den Leuten, ohne dass er deren Sprache konnte. Wie er meint, war das dann am Ende auch ein Vorteil, weil er für alle der Gringo war, der die Sprache nicht konnte, aber irgendwie überall dabei war und hat halt irgendwann die Kamera rausgeholt. Und ich glaube, das hat diesen sehr nahen Blick überhaupt erst möglich gemacht.
Er ist Finne, ne?
Er ist eigentlich Iraner, also im Iran geboren, dann mit dem Aufziehen Iran-Irak-Krieg mit seiner Familie nach Jugoslawien geflogen, dort mit dem aufziehenden Jugoslawienkrieg wieder nach Finnland weiter und dort lebt er jetzt.
Weil im Vorspann, wenn man diesen Film jetzt startet, ja, der in Sao Paulo spielt und da steht Helsinki Films präsentiert, ist das doch erstmal eine kleine Irritation. Jetzt ist ja dieser Film Pichadores zugleich Sozial- und Charakterstudie und eben Graffiti-Film. Er spielt ja schon im Titel an auf die Graffiti-Kunst. Pichasau, wobei die sieht ja für mich auf den ersten Blick nach einem ziemlich schnörkellosen Gekritzel aus. Wie funktioniert denn Pichasau ästhetisch und was ist die Botschaft?
Wie funktioniert das? Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr reduziert. Hier würde man sagen, es sind einfach alles Schmierereien, wie Tags hier. Aber ich glaube, es geht einfach nur um die Botschaft. Also dass es wirklich reduziert ist auf den Namen der einzelnen Leute, auf den Namen der Gruppe. Und diese Style-Elemente, wie es, was weiß ich, in Europa oder Nordamerika in der Graffiti-Szene spielt, hat überhaupt keine Rolle. Und ich glaube, darüber funktioniert das einfach. Und ich glaube auch, dass der Kern immer nur ist, okay, wir sind hier, vergesst uns nicht. Wir wohnen zwar viele Kilometer außerhalb des Zentrums, aber ihr werdet uns nicht vergessen, weil überall unsere Namen stehen. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern. Wir als Ausgeschlossene werden nicht vergessen, weil wir sind überall zu lesen.
Ist das die einzige Botschaft? Wir sind sichtbar, vergesst uns nicht? Oder gibt es noch eine politische Message?
Ich überschaue die ganze Szene ja auch nicht. Ich glaube, es gibt 5.000 bis 10.000 aktive Maler in Sao Paulo, die sich dieser Szene zugehörig fühlen. Und ich glaube, das Politische kommt auch durch die, es geht ja los am Anfang, überlegen sie, okay, was malen wir für einen Slogan? Und da sagt er, Brasilien mag keine armen Revolutionäre. Also die auch für sich so einen politischen Anspruch haben, wir gegen die da oben oder wir gegen das Establishment oder arm gegen reich, wie man es auch nennen will. Ich glaube, das funktioniert nicht mit so einer großen Debatte drumherum, sondern es ist ein sehr einfacher politischer Anspruch.
Lässt sich der Stil denn einfach so von Sao Paulo nach anderswohin übertragen, wie das ja in Berlin schon passiert ist, oder wird es dann irgendwie lächerlich?
Ich glaube, es lässt sich nicht übertragen, weil das erwächst ja aus so einer ewigen Tradition heraus und für uns mag das alles einfach nur wie Kritzel wirken. Aber das hat ja alles eine lange Vorgeschichte und ich glaube nicht, dass sich das übertragen lässt. Aber ich glaube, man kann sich da so ein bisschen gegenseitig befruchten, wie in Berlin zum Beispiel, namentlich die Berlin Kids, die sich natürlich vom Element her oder vom Stil her da so ein bisschen dran orientieren. Aber am Ende haben die auch ihren eigenen Anspruch und ihre eigene Ausrichtung.
Der Film stellt die Frage, so habe ich ihn gesehen, nach zwei Alternativen. Das war so mein Eindruck. Freiheit oder Anpassung? Freiheit gleich sprayen und in der Außenseiterrolle bleiben. Ich finde, der Film heroisiert das auch regelrecht. Oder eben Anpassung gleich Job suchen, solide sein und unsichtbar werden. Wie sehen Sie das?
So habe ich das noch gar nicht gesehen, dass das die zwei großen Punkte aufmacht. Anpassung, also ich sehe den eher aus so einer Graffiti-Perspektive, vor allem diese Berlin-Szene, wo es dann darum geht, was hat diese Kunst, die sie haben, für einen Wert? Hat es einen Wert nur für sie selber oder ist es ein Wert, den man auch verkaufen kann?
Also die Sprayer sind dann auch in Berlin in diesem Film.
Genau, die wurden 2013, muss das gewesen sein, oder 14, ich weiß nicht genau, wurden die auf die Berlinale eingeladen, um quasi vorzustellen, was ihre Kunst ausmacht und es ist dann eskaliert und aus dem Ruder gelaufen mit Polizeieinsatz und Anzeigen und Anmerkungen der Botschaft und Kritik von der Botschaft. Und also es hat ganz groß Wellen geschlagen. Das ist eine sehr zentrale Szene, auf die ich gar nicht so sehr eingehen möchte, weil die soll man sich im Kino in Ruhe anschauen.
Mhm. Sie haben gesagt, den Eindruck teilen Sie nicht, dass es sozusagen diese Alternativen gibt zwischen Freiheit oder Anpassung. Das kann Gespräche auch interessanter machen. Wie sehen Sie es denn? Was erzählt dieser Film? Und erzählt er davon, dass es sich lohnt, einen Weg Richtung Anpassung zu gehen oder aus der Szene rauszugehen, weil alle, die gezeigt werden, für die ist Sprayen das Leben und das soll es auch bleiben.
Genau, man muss das ein bisschen differenzieren, dass Graffiti hier in Europa was anderes ist als dort. Ich glaube, dort ist das halt wirklich Teil ihres Lebens und ist halt nicht irgendein Lifestyle oder irgendeine Mode, die wieder kommt und geht, sondern es ist halt ihre Art, sich auszudrücken. Also ich glaube, sie haben einfach nicht viele Möglichkeiten, da irgendwie Gehör zu finden. Und darum stellt sich, glaube ich, die Frage gar nicht, steigen wir aus oder machen wir nur mit, sondern es ist einfach, es gibt auch, glaube ich, so eine Szene, da sagt er, ey, ich werde das mein ganzes Leben sein bis zum Tod. Genau, ich glaube, das diskutiert man dort anders als hier, weil man ist das einfach oder man ist es nicht.
Ihre Filmtour mit Pischadoris, die startet ja morgen in Erfurt. Da haben Sie 10 Stationen insgesamt vor sich. Das geht dann bis zum 23. November. Wie funktioniert diese Filmtour? Was erwartet die Zuschauer? Gibt es da auch Kontext um den Film herum?
Es gibt eigentlich in erster Linie erstmal nur den Film, was für uns als vorbereitende Gruppe schon großer Aufwand war. Und es gibt in einzelnen Städten, weil wir haben das so organisiert, dass wie so ein bisschen graswurzelmäßig. Wir haben quasi Freunde und Leute aus unseren Netzwerken in verschiedenen Städten angefragt, ob sie sich das vorstellen könnten, das vor Ort mitzutragen. Zum Beispiel die Leute in Hamburg machen mehr drum als in anderen Städten oder in Dresden passiert schon viel mehr. Aber das habe ich den Leuten mehr oder weniger selbst überlassen, weil ich immer will, dass das auch deren Projekt ist und ich nicht sage, ich bin der Chef, weil das bin ich nicht. Ich übernehme halt eine Aufgabe auf dieser Tour und hatte die Idee. Aber es funktioniert nur, weil viele, ich würde sagen bestimmt 100 Leute da mitmachen, die alle irgendwo an einem kleinen Rädchen drehen und ihren Teil dazu beitragen. Und darum bin ich selber überrascht. Also ich habe eigentlich nur die Hauptverantwortung für Erfurt morgen. Da wird aber nicht so viel passieren, außer dass wir den Film zeigen und danach sicherlich sich ein paar Gespräche ergeben, worauf ich mich auch schon sehr freue. Sonst ist es auch für mich eine große Überraschung und am Ende auch ein großes Abenteuer.
Herr Urban, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und die Tourtermine finden Sie unter blackstreets-magazine.com. Was am 21. September in Athen passiert ist, das klingt erstmal unfassbar. Zach Kostopoulos, er ist LGBT-Aktivist und Drag-Künstler, wird vor bzw. in einem Juweliergeschäft von mehreren Männern bewusstlos geprügelt. Als die Polizei eintrifft, legt sie dem Bewusstlosen Handschellen an. Er stirbt dann auf dem Weg ins Krankenhaus und ein Video zeigt später, wie auch Polizisten auf ihn eingetreten haben. 145 Dokumenta, Künstler und Organisatoren haben jetzt einen offenen Brief geschrieben an den griechischen Ministerpräsidenten und den Athener Bürgermeister. Sie fordern Aufklärung. Und über den Brief und die Hintergründe spreche ich mit der Journalistin Theodora Mavropoulos. Hallo.
Hallo.
Wer Aufklärung einfordern muss, hat den Eindruck, dass keine Aufklärung passiert. Was lässt darauf schließen?
Es lässt darauf schließen, dass auf jeden Fall für mehr Aufklärung gesorgt werden muss. Es ist so, dass in dem Brief der Ministerpräsident aufgefordert wurde, sich öffentlich dazu zu bekunden, also Ministerpräsident Alexis Tsipras. Das hat er bisher noch nicht getan. Das heißt, da muss definitiv jetzt noch was passieren.
Mhm. Er hat es nicht getan, er hat nicht aufgeklärt. Woran ist das festzumachen?
dass er noch kein öffentliches Statement dazu abgegeben hat.
Und dass Tatverdächtige ja auch entlassen worden sind.
Genau, deswegen, darauf kam jetzt ja auch die Dokumente in Ihrem Brief zu sprechen. Der wurde ja gesendet, als die zwei Täter auf freien Fuß gesetzt wurden, ohne wirklich zu einem Ergebnis gekommen zu sein.
Was genau fordern jetzt die Briefunterzeichner?
Die Briefunterzeichner fordern mit ihren 142 Unterschriften, dass auf jeden Fall öffentlich, also auch international, Stellung dazu bezogen werden muss und dass auch sich der Bürgermeister von Athen, Yorgos Gaminis, auch dazu äußert.
Eigentlich würde man ja eine öffentliche Stellungnahme in so einem schwerwiegenden Fall erwarten. Wie ist es zu erklären, dass die nicht erfolgt ist? Hat dieser Mord in Griechenland keine großen Reaktionen ausgelöst?
Der hat auf jeden Fall Reaktionen ausgelöst, vor allem in der LGBT-Plus-Szene. Da gab es am 29. September im Zentrum von Athen eine Demonstration. Die Folgen danach blieben allerdings aus bisher.
Also nicht genügend Artikulationen oder wie?
Es ist ja immer noch eine sehr konservative Gesellschaft. Natürlich hat die Syriza, also die linksgerichtete Regierung, die hat schon eine Menge für die Szene getan. Also zum Beispiel kann man jetzt nicht eine Ehe schließen, aber einen Pakt haben. Oder man kann auch sein Geschlecht im Ausweis ändern. Das heißt aber immer noch nicht, dass die ganze Gesellschaft da mitzieht, ne?
Nun hat es ja Anfang Juni schon mal einen offenen Brief von Dokumentarkünstlern gegeben, weil ein Mob den Bürgermeister von Thessaloniki angegriffen hat. Was sind die Parallelen zum aktuellen Fall?
Es ist beides mit extremer Gewalt, also aus dem rechten Milieu verbunden. Es sind Mobs, die sich organisieren und die auf weltoffene Bürger Ansturm nehmen.
Was genau ist da passiert?
Da war es so, es gab ein Fest, das sowohl von Rechten als auch von Linken besucht wurde und der Bürgermeister Boutaris, der selbst sich sehr im homosexuellen Milieu auch sehr offen gibt, der war dort auch zugange. Und das gefällt natürlich den Rechten überhaupt nicht. Außerdem war es so, dass Boutaris sich zuvor zu der Mazedonien-Namensstreitfrage geäußert hat. In dem Sinne, dass er halt sagte, es wäre okay, wenn Griechenland den Kompromiss eingehen würde.
Was lässt sich denn daraus schlussfolgern, wenn ein schwerer Übergriff bzw. so ein Mord scheinbar problemlos möglich ist?
Das heißt, dass da noch eine Menge in der Gesellschaft, vor allem in den Strukturen dort getan werden muss. Das heißt, die Minderheiten sind noch nicht definitiv geschützt.
Steht die offene Gesellschaft, nenne ich das jetzt mal, unter Beschuss?
Ich würde sagen, sie steht immer noch unter Beschuss. Also auch unter der linken Regierung, die ja, wie gesagt, schon eine Menge getan hat. Und die auch dafür sorgt, dass solche Fälle nicht einfach untergehen, sondern dass sie vor Gericht kommen. Aber es muss immer noch eine Menge getan werden.
Was könnte man jetzt tun?
Das ist eine sehr gute Frage. Man könnte Aufklärung betreiben, man könnte härter vorgehen, schneller vorgehen vor allem auch. Und ja, diese polizeiliche Gewalt, die wir ja auch gesehen haben in den Videos, dass man das einfach viel stärker ahndet.
Bei offenen Briefen bin ich manchmal so hin und her gerissen. Einerseits werden Menschen und ihre Statements dadurch sichtbar. Andererseits fragt man sich manchmal, hat das jetzt einen Symbolwert oder geht es drüber hinaus? Was vermuten Sie, wie das hier laufen könnte?
Es hat bestimmt auch einen Symbolwert. Also natürlich hilft das auch immer wieder in den Vordergrund zu kommen, weil hier bei diesem Vorfall, also bei Kostopoulos, ist es so, es ist ja nicht klar, dass die Leute in dem Laden wussten, dass er jetzt der LGBT-Plus-Szene angehört, sondern es ging hier einfach um Gewalt gegen einen schwächeren Menschen.
Die Journalistin Theodora Mavropoulos war das im Kompressor. Wir haben über einen offenen Brief gesprochen zahlreicher Dokumentarkünstler und Organisatoren an den griechischen Ministerpräsidenten und den Athener Bürgermeister. Dieser Brief ist entstanden als Reaktion auf den Mord am Künstler Zak Kostopoulos. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch.
Markus Richter hat dem Kompressor eine neue Game-Kritik mitgebracht. Diesmal geht es um ein Game aus einer Serie, die funktioniert wie filmisch erzählte Geschichten. Life is Strange 2 heißt dieses Game.
Don't move!
Oh, please. It didn't
Daniel, do anything.
It's gonna be all right.
On the ground!
Als der Vater von Sean und Daniel von einem überforderten Polizisten erschossen wird, ist schon eine halbe Stunde Spielzeit vergangen. Und mit diesem Schuss wird eine gerade erst aufgebaute US-Vorstadt-Idylle inklusive Halloween-Dekorationen und rassistischem Nachbarn wieder eingerissen.
Damn, your neighbor's an asshole.
Yep, always true to himself.
Bis dahin waren Seans größte Probleme typische Teenager-Probleme. Der doofe Nachbar eben, erste Liebesschwärmereien und ein kleiner Bruder, den man mag, aber auch nervig findet, weil er überall seine Spielsachen liegen lassen darf, während man selber zur Ordnung verdammt wird.
Dad flips out if I don't pick up my stuff.
But Daniel leaves his shit all over.
Aber nachdem der Vater, der aus Mexiko stammt, erschossen wurde und es zu einer seltsamen Explosion kommt, nimmt Sean seinen kleinen Bruder und flieht mit ihm.
We've been walking for 4 days.
What? Only 2. Don't even try that shit.
4 Tage sei man jetzt gelaufen, hört man direkt in der nächsten Szene. Nein, nur 2, berichtigt der große Bruder. Aber als Spieler fehlen diese 2 sicherlich dramatischen Tage direkt im Anschluss und man findet sich in einer rustikalen Wandergeschichte in einem Naturpark wieder. Dabei spielt man als Sean und die Hauptaufgabe ist es eigentlich, gut auf den kleinen Bruder Acht zu geben.
This would be a cool spot for real vacations.
I'm so tired.
Verhindern, dass der kleine Bruder giftige Bären isst, ihm erklären, wie man Steine über das Wasser hüpfen lässt, einen Schlafplatz bauen. Das wirkt alles so normal, dass die emotional angelegte Hintergrundgeschichte vielleicht auch wegen der etwas hölzern animierten Charaktere in Vergessenheit gerät und der dramatischste Moment ist, wenn Sean seinen kleinen Bruder beim Versteckspielen nicht wiederfindet.
Shit, shit, shit. This was a dumb idea.
Diese Momente, wo es vor allem um die Beziehung der Brüder zueinander geht, sind die authentischsten. Ansonsten plätschert die Geschichte so vor sich hin, etwas mehr Schwung kommt erst an, als weitere Charaktere dazukommen, alle aus dem Bilderbuch der amerikanischen Klischees. Die reisende Familie, der Hippie-Blogger und der hinterwäldlerische Trump-Fan.
You're the reason we need to build that wall. You hold tight. I'm gonna go get your brother.
Der Trumpismus, wie hier zum Mauerbau an der Grenze zu Mexiko, und der Rassismus werden zum roten Faden in wichtigen Momenten des Spiels, ungewöhnlich im Mainstream-Videospielbereich. Da die Charaktere mexikanische Wurzeln haben, spürt man hier am eigenen Leib, wie es ist, darunter zu leiden. Während man diesen Situationen hilflos ausgeliefert ist, haben in anderen Bereichen die eigenen Handlungen Konsequenzen, das Markenzeichen des Genres.
Fuck it.
Sean? But are we allowed to?
It's a box in the middle of the woods. Nobody cares.
Immer wieder gibt es zum Beispiel Gelegenheiten zu stehlen, wie hier aus einer Geldbox. Entscheidet sich der Spieler als älterer Sean mehrfach dafür, schaut sich das der jüngere Daniel ab und klaut später auch selber Dinge. Die Konsequenzen sind im Spiel aber nicht immer als solche ersichtlich. Erst nach Abschluss der Episode wird in einer Übersicht angezeigt, was hätte anders ausgehen können. Der maßgebliche Verlauf der Story wird dadurch aber, bis jetzt zumindest, nicht geändert.
But you're gonna be okay, Sean.
How?
Irgendwie wird schon alles in Ordnung kommen, wird Sean gesagt. Und das ist auch der Eindruck, der nach der Episode bleibt. Irgendwie. Während die Beziehung zwischen den beiden Brüdern berührend ist und die einzelnen Szenen Gehalt haben, wirken sie in Life is Strange 2 irgendwie aneinandergereiht und nicht wie aus einem Guss, nicht wie der tragikomische Roadmovie, der es sein könnte. Aber vielleicht ändert sich das ja noch in der nächsten Folge.
Markus Richter über Life is Strange 2. Das ist für Windows, PC, Xbox One und PlayStation 4 erschienen und kostet 8 Euro. Alle 5 Episoden kosten also zusammengerechnet rund 40 Euro und sollen dann in der nächsten Zeit nach und nach erscheinen. Und das war der Donnerstagskompressor. Viel Spaß wünscht ihr und euer Timo Grampes.